Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Christian Hardinghaus ist ein Historiker, der sich seit vielen Jahren intensiv mit der Zeit des Nationalsozialismus, mit der Zeit des Zweiten Weltkriegs beschäftigt und sehr spannend Interviews, Gespräche geführt hat mit letzten lebenden Zeitzeugen dieses Zweiten Weltkrieges. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Moin.
Herr Harding. In Osnabrück,
ja? Ja, im Norden.
Ja? Ja. Wie geht's da eigentlich coronatechnisch gerade ab?
Ja, wie im ganzen Land. Ne? Ja. Aufregung, bisschen Hysterie vielleicht, aber alle tun das, was sie können.
Die Zugfahrt von Osnabrück nach Stuttgart?
Ja, war ganz in Ordnung. Es gab ein paar ausländische Touristen, die mussten ihren Kaffee nicht bezahlen, weil sie mit Karte nicht zahlen konnten. Und die nahmen kein Bargeld mehr an, wegen dieser Virengefahr.
Es gab, glaube ich, im Abteil einen asiatisch aussehenden Mitfahrenden, der auch noch gehustet hat.
Ja, und der saß sehr alleine. Also da waren 5, 6 leere Plätze vor ihm. Und es sind dann auch andere vorbeigegangen. Und so merkt man halt gerade, dass sich etwas verändert. Ne? Ich glaube, jeder kriegt das mit.
Merken Sie das auch bei sich selbst, dass das was mit Ihnen macht?
Nein, ich bisher eigentlich nicht. Also ich habe, wenn Sie jetzt über die Zugfahrt sprechen, haben ja auch normalerweise helfe ich alten Leuten. Ich habe einen Bezug zu älteren Menschen. Ja. Helfe ich dann gerne mit dem Koffer, habe ich jetzt auch gemacht. Habe mich dann aber danach desinfiziert, weil auch diese Dame etwas hustete. Mhm. Das muss ich schon sagen, also dass mich das beeinflusst, ja.
Wir wollten eigentlich Corona-unabhängig sprechen über die Gespräche, die Sie geführt haben mit Wehrmachtssoldaten, mit sehr alten Wehrmachtssoldaten. Ein Thema im Übrigen, Zweiter Weltkrieg, Nationalsozialismus, das in Ihrer Familie eine große Rolle gespielt hat.
Also ich bin ja Historiker und ich meine, dass ich Historiker auch geworden bin, also mich dazu entschlossen hatte, nachdem ich sehr viel mit meinem eigenen Großvater geredet habe und mir die Geschichte angehört habe.
Also, dieser Großvater hat was gemacht während des Zweiten Weltkriegs?
Also ich steige da nochmal so ein. Ich habe mich in der Schule schon sehr interessiert für das Thema Judenverfolgung, Holocaust und habe dann ja später auch in dem Bereich promoviert. Aber mein Opa erzählte mir davon nichts, sondern erzählte mir ganz andere Sachen, die wir in der Schule nicht hörten. Und ich konnte mir das immer nicht so zusammenreimen, warum er so Dinge erzählt, wie zum Beispiel den Bromberger Blutsonntag, den er erlebt hat oder der so genannt wird. Der kam aus Bromberg, das war also am 3. 4. September 1939, kurz nach Kriegsausbruch, dass eben polnische junge Soldaten Rache geübt haben an den Deutschen, die dort wohnten, die Volksdeutschen, die dort leben geblieben sind. Und da hat er mir ganz schlimme Geschichten erzählt, auch wie er da aufgestellt wurde in eine Reihe und gerade durchs Maisfeld noch flüchten konnte.
Wie ist er durch den Krieg gekommen?
Ja, hat dieses Massaker erstmal überlebt, ein Großteil seiner Familie nicht. Und dann ist er eingezogen worden, wie auch alle Volksdeutschen, und musste dann nach Norwegen als Besatzer. Ja. Da hat er es relativ ruhig gehabt, sag ich mal, in Norwegen. Da konnten sie auch fischen, da hat er immer von erzählt, von den Lachsen, die er geholt hat, mit einer Angel, die er sich selbst baute aus einem Stock. Der Krieg ging dann richtig los, nachdem die Alliierten gelandet waren in der Normandie. Da war er Panzerführer und das waren brutale Schlachten.
Dieser Großvater ist sehr alt geworden, ich glaube 101 Jahre, korrekt?
101, ja.
Der zweite Großvater, der ist nicht so alt geworden und mit dem konnten Sie, glaube ich, oder haben Sie nicht so intensiv sprechen können?
Genau, also der ist gestorben, als ich 14 war ungefähr, das war also vor der Zeit, wo ich mich auch interessiert habe, aber ich weiß auch von meinem Vater eben, also sein Vater, mein Opa, dass er nicht gesprochen hat und das geht den meisten so. Daher auch dieses Buch, also er hat nicht gesprochen, aber er hat gelitten. Das ist oft so, also das weiß ich von meinem Vater, dass er immer Albträume hatte, also er muss an der Ostfront, wo er war, eine Menge erlebt haben.
Die Männer, mit denen Sie gesprochen haben, waren zwischen 85 und 100 Jahren alt?
Ich habe die Interviews innerhalb von 4 Jahren geführt und alle Männer waren zwischen 86 war der Jüngste und 100 der Älteste.
Und etliche sind schon gestorben?
In der Zeit, in diesen 4 Jahren, ist knapp die Hälfte gestorben. Also ich habe 13 Interviews geführt und 6 sind gestorben.
Das heißt, die Leute, mit denen Sie gesprochen haben, mussten davon ausgehen, auch Sie mussten davon ausgehen, ja. Das ist sozusagen ein letztes Gespräch, ja. Eine letzte Offenbarung. War das jeweils allen Beteiligten klar?
Ja, ein erstes und ein letztes, das war allen klar.
Ja.
Also mit einigen habe ich auch mehrere Tage verbracht, bin am Ort geblieben, weil man nicht immer gleich alles bekommt. Man muss da sehr behutsam vorgehen. Mit anderen, da war ich nur einen Tag. Aber es war schon allen klar, dass, wenn wir uns dann zum Schluss die Hand geben, dass wir zumindest uns nicht mehr wiedersehen, weil ich in ganz Deutschland unterwegs war. Und mit einigen habe ich noch telefoniert, anderen wollte ich jetzt das Buch schicken und musste dann erfahren, dass sie nicht mehr leben.
Haben die sich gefreut, dass sie ihre Geschichte nochmal erzählen konnten im Regelfall?
Also Freude ist vielleicht das falsche Wort. Also es ist da keiner happy und sitzt, weil es allen sehr schwer gefallen ist. Aber ich habe doch Menschen getroffen, die viele davon nie geredet hatten, auch mit ihrer Familie nicht. Und dann mit 99 Jahren oder 98 vor einem sitzen und teilweise heulen und Geschichten wieder hochkramen, die sie nie erzählen konnten. Und das tut natürlich am Ende gut.
Ja. Wie präzise waren diese Erinnerungen noch nach so langer Zeit?
Ja, es ist erstaunlicherweise sehr gut. Also natürlich sucht man sich seine Interviewpartner aus und guckt, ob die im vollen Besitz ihrer geistigen Kräfte sind und ob das überhaupt körperlich und gesundheitlich geht, dass sie mit einem sprechen. Da war also niemand dabei, der irgendwie dement war oder sonst irgendwas. Natürlich aber funktioniert das Langzeitgedächtnis sehr viel besser als das Kurzzeitgedächtnis, was wir wissen. Also wenn ich zum Gespräch kam und Kaffee trank, wussten bei der nächsten Tasse nicht mehr, ob ich Milch reintue oder nicht, aber konnten sich an alle Straßennamen oder Namen ihrer Kameraden oder Wege in der Ukraine sehr genau erinnern.
Haben Sie dann gegengecheckt, ob die Ihnen erzählten Geschichten auch historisch so stimmen?
Ja, das ist ja meine Aufgabe als Historiker. Also es ist ja eine Methode, sogenannte Oral History, also mündliche Geschichte, Zeitzeugenbefragung. Man weiß auch genau, wo eventuell Erinnerungslücken kommen und dann besorgt man sich natürlich die militärischen Lebensläufe, gleicht das ab, ob die Orte und die Zeiten stimmen. Die Familienangehörigen haben mir geholfen, sofern was vorhanden war, hatte ich Fotos, Kopien von Soldbüchern, Wehrpässen und habe das mit Archiven abgeglichen, konnte so die Wege dieser Menschen sehr gut nachvollziehen, also die historischen Hintergrundfakten liefern und dann eben das persönliche Erleben drunter mischen.
Haben Sie das Gefühl bekommen im Lauf dieser Gespräche, dass manche der Gesprächspartner ihre eigene Rolle während dieses Krieges ein bisschen geschönt haben?
Überhaupt nicht. Das habe ich vielleicht schon bei anderen Interviews, also ich habe auch viel als Journalist gearbeitet, mit vielen verschiedenen Menschen zu tun. Da hat man oft das Gefühl, vor allen Dingen mit Jüngeren, ich habe da, es ist also eine sehr intime, private Atmosphäre, wenn ich dort sitze und die Männer nehmen sich die Zeit, die haben in diesem Alter mit 98, 99 Jahren, sind die nicht mehr da, um irgendwas zu beschönigen, sondern die haben sich etwas von der Seele zu reden. Die haben schlimme Verbrechen erlebt und davon wollen sie erzählen. Und eben lieber nicht einem Familienangehörigen, sondern einem neutralen Historiker.
Von denen, die Sie da getroffen und porträtiert und gesprochen haben, gibt's einen, der Ihnen als besonders beeindruckend in Erinnerung geblieben ist?
Ja, es sind alles ganz beeindruckende Gespräche gewesen. Jeder hat seine individuellen Geschichten, von jedem konnte ich was lernen. Auch was Neues, selbst wenn man alles schon gelesen hat. Ist natürlich immer eine persönliche Tragik. Was ich oft erlebt habe, sind Kriegstraumata, die diese Menschen behalten haben, die sie selbst erst jetzt im Alter entdecken. Mhm. Das habe ich bei mehreren erlebt. Ich fand das ganz dramatisch bei Rolf, heißt er. Selbst ein Psychiater, war 60 Jahre als Arzt tätig, hat alle möglichen Phobien behandelt. Er war als junger Soldat, als junger Flak-Soldat, mit 17, 18 war er da im Rheinwiesenlager. Also das waren die Lager, wo die Amerikaner 1 Million Deutsche eingepfercht haben, ohne medizinische Behandlung.
Nach dem Krieg.
Während des Krieges und dann danach, also nach der Ruhrkesselschlacht. Und ja, sie hatten einfach nichts zu essen und vor Schwäche sind sie, es hat damals viel geregnet, sind sie im Boden eingesunken, weil sie zu schwach waren, sich wieder hochzuziehen. Und als er diese Geschichte erzählte und er hatte sie seiner Familie noch nie erzählt, sagte seine Tochter, du Papa, ist das der Grund, warum du nie rausgehst, wenn es regnet? Dann sagt er, ja Mensch, warum mir das nicht aufgefallen ist, ja. Das ist seine Regenphobie.
Und möglicherweise ist er ja Psychiater geworden, um mit den eigenen Traumata besser umgehen zu können.
Vielleicht. Aber seine eigene Regenphobie konnte er anscheinend nicht korrigieren. Aber dann sagt er ja, und dass er das in seinem hohen Alter dann noch rausfand, dass das der Grund ist, ist so ein typisches Beispiel dafür, was man alles so erfahren könnte, wenn man mit seinen Eltern und Großeltern redet.
Ja. Haben Sie auch mit Menschen, mit sehr alten Menschen zu tun gehabt, zu denen Sie irgendwie, aus welchem Grund auch immer, keinen Draht bekommen haben?
Jetzt für dieses Buch nicht. Ich habe sehr viele Interviews geführt mit Menschen. Ich habe Schwierigkeiten bekommen, zum Beispiel, ja, wo ich auch Leute von der Waffen-SS interviewt hatte. Möglicherweise bin ich da auch selber mit einem Vorurteil dran gegangen. Aber das waren andere Gespräche. Ich habe hier wirklich den Durchschnittssoldaten der Wehrmacht und die erzählen mir andere Sachen. Also das sind in der Regel Menschen, die nicht kämpfen wollten, aber mussten.
Ja. Ja. Haben Sie auch Menschen erlebt, die schlimme Dinge erlebt haben während des Krieges, möglicherweise auch selbst schlimme Dinge getan haben und für die es wichtig war, in dem Leben danach auch an die Kinder ganz andere Werte weiterzugeben?
Ja, also die allermeisten sind irgendwo Pazifisten geworden. Die wollten von dem Krieg nichts mehr wissen. Dennoch sind sie eben ihr Leben lang schwer traumatisiert geblieben und mussten trotzdem versuchen, ihr Leben zu leben. Und das hat zu einem gegenseitigen Beschweigen geführt. Auch aus Scham haben die Angehörigen nicht gefragt, aus Schuldgefühl haben die Beteiligten nicht gefragt. Das zieht sich bis an ihr Lebensende und jetzt sterben sie alle oder sind gestorben. Und jetzt finden die Kinder die Hinterlassenschaften und müssen das einordnen.
Junge Wehrmachtssoldaten, die waren ja Ende 10, Anfang 20, Mitte 20, viele Jahre im Krieg und haben Grauenvolles erlebt. Die eisige Kälte beispielsweise in Russland oder auch in Stalingrad. Haben Sie jemanden getroffen, der in Stalingrad selbst war?
Ja. Stalingrad oder Kursk, also die größte Panzerschlacht in Russland, die weniger bekannt ist. Stalingrad ist ja das, wo man sagt, das ist den Leuten noch ein Begriff. Ja, Stalingrad war fürchterlich. Da sind 260.000 deutsche Soldaten quasi einfach liegen gelassen worden. Hat er mir auch erzählt, also es war ein Artillerist, der direkt in der Stadt gekämpft hat. Und die hatten irgendwann nichts mehr zu essen, weil kein Nachschub kam. Ja. Und dann haben sie alles gegessen, was sie noch kriegten, ob das eine Ratte war, nachdem sie alle ihre Pferde schon geschlachtet hatten. Und gab es auch Kannibalismus und alles. Ne? Irgendwie war der Überlebenswille noch da, aber die sind ja massenweise erfroren. Und die es geschafft haben, die sind dann ja in Gefangenschaft quasi mehr oder weniger verhungert.
Ja.
Aber Stalingrad ist, wie gesagt, das ist gerade noch so eine Schlacht, die uns noch im Gedächtnis ist. Ich wollte halt, weil ich erlebt habe, ich bin auch schon in Schulen und selbst in der Universität, wenn ich Geschichtsstudenten frage, Thema Hürtgenwald, Allerseelenschlacht, Ardennenoffensive, Tobruk, El Alamein in Afrika, da kann niemand was mit anfangen.
Das war dann klimatisch gesehen zumindest das andere Extrem, also Rommel und die deutschen Soldaten in Nordafrika, die eine wahnwitzige Hitze aushalten mussten.
Teilweise waren die erst bei minus 40 Grad in Russland und dann bei plus 40 Grad in Nordafrika unterwegs. Ne? Und da war das Thema Durst, Verdursten.
Das Thema Angst, wenn Sie das nochmal rekapitulieren von dem, was die Leute Ihnen erzählt haben, diese letzten überlebenden Zeitzeugen. War das bei allen unterschwellig vor Angst? Die Angst, nicht zu überleben?
Die Angst war bei den allermeisten also eigentlich gar nicht da während des Kämpfens. Ich habe mit einem Stuka-Piloten gesprochen, der Geleitzüge über dem Nordmeer angegriffen hat oder über Mittelmeer. Da war die durchschnittliche Abschussrate, jedes dritte Mal ist man abgeschossen worden. Er hat acht Angriffe geschafft auf einen Geleitzug, dann ist er abgeschossen worden. Aber er beschrieb das so, wie wenn man im Schneegestöber mit dem Auto rumfährt, so kamen die Kugeln auf ihn zu und in dem Moment funktioniert man.
Ja, wobei keine die alle Zeit. Gedopt waren.
Er jetzt nicht, aber er hat mir das erzählt, dass Göring eben Sonderrationen geschickt hat, Orangenlikör, Methamphetamine, was heute als Crystal Meth bekannt war, kriegten gerade die Flieger, weil sie ja wussten, sie gehen drauf. Aber gut, dieser Mann, den ich da interviewt habe, der ist auch leidenschaftlicher Flieger geworden. Ja. Aber Angst eher nicht, nein.
Haben die Ihnen erzählt, dass Sie im Laufe der Monate und Jahre abgestumpft sind?
Absolut, alle. Ja. Also die ersten Toten, die sie gesehen haben, das waren dann so beim Einmarsch, ob das jetzt tote russische Soldaten waren oder Deutsche, die mit Panzern überfahren wurden und sie lagen dann einfach plattgewalzt da rum. Das ist dann ein Anblick, da kriegt man sofort Angst, aber dann wird man ins Gefecht geschmissen und dann hat man selber, erschießt man selber jemanden und dann ist der Tod irgendwann so alltäglich, dass sie nicht mehr darüber nachdenken. Dann sind sie einfach funktionierende Soldaten. Ja.
Die Gespräche mit den letzten oder einigen der letzten lebenden Soldaten des Zweiten Weltkriegs. Haben Sie diese Männer auch gefragt, ob sie im Krieg getötet haben?
Ja, natürlich, das spielt ja eine Rolle. Krieg ist Töten, Krieg ist Sterben, Krieg ist Leid. Und also es ist sicherlich keiner dabei gewesen, der nicht getötet hat.
Wie haben die das erzählt?
Ja, so wie ich habe dann öfter mal nachgefragt, also es gibt schon sehr große Unterschiede, was dieses Töten anbetrifft. Also ich habe zwei MG-Schützen zum Beispiel drin, die schießen dann mit einem Maschinengewehr auf anstürmende Sowjetsoldaten und da wird einem das ja nicht so bewusst. Da ist es eine Tätigkeit, wie das Steuern eines Motorrads, dass man einfach draufhält. Und man,
In der Situation,
dass man nicht merkt, dass man dort Leute abschießt.
Weil man trainiert ist, weil man gedrillt ist, weil das auch fürs eigene Überleben und das Überleben der Kameraden notwendig ist. Aber das ändert ja nichts dran, dass möglicherweise diese Szenen dann in Albträumen wiederkommen.
Das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, es ist ein Unterschied, ob man wirklich in einem Panzer sitzt oder eine Kanone bedient oder ein Maschinengewehr und auf eine Masse schießt, als wenn man irgendwie wirklich sich direkt gegenübersteht. Ich habe ein Erlebnis von einem Soldaten, der hat erzählt, da war seine Enkelin dabei, der hat den Polenfeldzug miterlebt und der ritt auf seinem Pferd und da wurde er angegriffen von polnischen Freischärlern und sein Pferd drehte durch und er zog dann er war Offizier und zog seine Waffe und hat den Polen da erschossen und die Enkelin war völlig baff und Opa, wie kann das sein? Ist der denn tot gewesen? Und dann sagte er einfach, ja, nehme ich mal an. Also entweder ich erschieße ihn oder er mich. Und das musste sie, die ihren lieben Opa plötzlich von ihm sowas hören musste, kam sie gar nicht drauf klar und ist weggegangen.
Haben Sie auch erlebt, dass Menschen mit dem Umstand, dass sie getötet haben, lange als Last durchs Leben gegangen sind?
Ja, absolut. Also gerade eben, wie gesagt, wenn man sich bewusst war, wen man da erschossen hat. Es gab zwar Exekutionen auch an Partisanen, sag ich mal, haben ja stattgefunden. Das war aber immer auf freiwilliger Basis. Also es haben sich Freiwillige gemeldet, diese Exekutionen machten. Es gab eine Ausnahme, und zwar, wenn jemand aus dem eigenen Zug fahnenflüchtig wird, desertiert. Dann wurden die Kameraden gezwungen, da konnte man auch nicht Nein sagen, das sollte der Abschreckung dienen, eben ihre eigenen Kameraden oder den Kameraden, der da geflüchtet ist, eben zu erschießen. Das war ein Exekutionskommando, da hat der Spieß gesagt, 9 Leute antreten. Und da habe ich eben auch mit einem gesprochen, mit dem Werner, der mir das erzählt hat, dass er einfach wusste, er erschießt jetzt seinen Kameraden und der Spieß hatte ihn auf den Kicker, weil er wusste, dass er das ganz grauenvoll findet. Er hatte vorher schon einige Verbrechen mitbekommen, die an Sowjetsoldaten begangen wurden. Und er wollte das nicht machen und musste das machen. Und er hatte so eine Angst, dass er dann auch sagte, er hat voll drauf gezielt und nicht daneben geschossen. Und das belastete ihn sein ganzes Leben, dass er da saß und weinte und sagte, vielleicht war es meine Kugel, vielleicht war es nicht meine Kugel, aber ich würde es gerne irgendwie wissen oder ob ich es anders gemacht haben hätte
können. Was die Verbrechen der Deutschen angeht, während dieses Krieges, auch und vor allem der Einsatzgruppen der SS in Russland, und was die Soldaten, die dann mit Ihnen viel, viel später drüber gesprochen haben, davon gewusst haben, das ist unser Thema gleich. Die verdammte Generation, so haben Sie das Buch betitelt, in dem Sie Gespräche abdrucken mit einigen der letzten lebenden Zeitzeugen des Zweiten Weltkrieges, mit ehemaligen Wehrmachtssoldaten, die Frage vom Holocaust was gewusst haben.
Also, um das nochmal aufzugreifen, die verdammte Generation habe ich auch nicht einfach so gewählt, sondern es hat eben damit zu tun, dass sie auch ein Stück weit verdammt wurden. Damals zum Kämpfen und später nach dem Krieg eben dazu verdammt wurden, sich zu gewissen Dingen zu äußern, eben zu den Verbrechen Oder es sind viele davon ausgegangen, dass ja oder dass man sie als Nazis verdammt hat, weil viele davon ausgegangen ist, dass sie eben von diesen Verbrechen, insbesondere was in den Lagern geschah, etwas mitbekommen haben oder beteiligt gewesen sind.
Ja, aber was wussten Sie konkret? Sie haben sie ja danach befragt.
Ja, ich habe jeden explizit danach befragt, weil es mich interessiert hat. Das sind auch immer nachgestellte Fragen und ich hab auch das Gefühl, auch verglichen mit anderen Aussagen, dass mir da sehr ehrlich geantwortet ist. Also es hat jeder irgendwo etwas mitbekommen. Das meiste vor dem Krieg. Also die Leute haben ja die Reichspogromnacht mitbekommen, die Deportationen im Krieg. Die kämpfenden Divisionen haben, sag ich mal, von dem, was die Einsatzgruppen hinter ihnen gemacht haben, im Grunde nichts mitbekommen, weil sie es auch nicht mitkriegen sollten.
Ja. Und nicht mitkriegen wollten?
Vielleicht auch das, aber es war natürlich auch klar, dass man, wenn man gewisse Dinge hinterfragt, sich auch wieder ja angreifbar macht. Also es funktionierte schon, das war ein sehr perfides System. Die Wehrmacht war als Instrument zum Kämpfen da, um zu erobern. Und wenn die Gebiete erobert wurden, dann kamen diese Einsatzgruppen des SD ja. und der SIPO und nahmen sich dann die Juden. Es haben einige Leute natürlich etwas davon mitbekommen von der Wehrmacht. Das haben wir in Feldpostbriefen. Es gab dann sogenannte Sicherungsdivisionen, die haben dann Straßen abgesperrt und konnten sich denken, dass da etwas passiert. Ja. Aber um das mal so zu sagen, also da herrscht so ein falsches Verständnis auch vor, das erlebe ich, wenn ich in Schulen oder Universitäten gehe, dass man heute so gleich denkt, dass alles, was mit Auschwitz und dem Holocaust passiert ist, das müsste alle irgendwie gewusst haben, als wäre das irgendwie frei verfügbares Wissen gewesen. Und deswegen auch verdammte Generationen, weil diese Menschen natürlich darunter gelitten haben, wenn sie es nicht gewusst haben.
Auf der anderen Seite, Sie haben es gerade gesagt, hunderttausende Juden sind verschwunden. Wohin eigentlich? Ins Nirvana. Und dann gab es, also spätestens ab 1942, diesen riesigen Vernichtungskomplex mit Auschwitz und Treblinka und Majdanek.
Genau. Das sind ja,
niemand hat davon gewusst.
Das versuchen wir Historiker oder alle anderen Wissenschaftler oder überhaupt die Gesellschaft versucht sich ja das zu erklären, wie das alles passieren konnte. Dass niemand davon gewusst hat, ist natürlich Quatsch. Es gab immer Leute, die beteiligt waren. Aber der Holocaust war so gesehen von Nazi-Ebene auch als geheime Reichssache geplant worden, damit es sich niemand dagegen auflehnt. Ja, also es gab in Deutschland etwa 250.000 Juden, die transportiert wurden. Die wurden nicht wie aus anderen Ländern mit Viehwagen abgeholt, sondern die reisten in ganz normalen Personenwagen und die haben selber so etwas nicht für möglich gehalten. Ja, dass sie dort vergast werden. Ja. Und alle haben gedacht, gut, das sind Arbeitslager, sie können sich irgendwie nützlich machen und werden dann wieder quasi eingegliedert. So, das haben die Nachbarn gedacht, das haben die gedacht, was dann letztendlich da wirklich passiert ist oder dieses,
Manche haben gar nichts gedacht, weil sie nichts denken wollten.
Natürlich, es ist eine Schutzfunktion, dass ich dann lieber das beiseite lege und mir dann keine Gedanken drum mache, was mit meinem jüdischen Nachbarn passiert.
Ne? SWR 1, Leute, heute Vormittag mit dem Historiker Christian Hardinghaus, der zum einen Sachbücher schreibt, zum anderen aber auch Romane. Historische Romane, das ist eine nicht ganz alltägliche Mischung. Wie ist es da bei Ihnen dazu gekommen?
Also ja, ich bin einfach ein Schreiberling. Ich bin Journalist und kann vieles schreiben und natürlich ist es ein ganz anderes Schreiben, aber ich mache das nebenbei, ich habe mit Krimi-Schreiben angefangen, also ich komme schon ein bisschen da aus der Belletristik, bin aber trotzdem Historiker und so fällt mir Sachbücher schreiben eigentlich gar nicht schwer und Romane schreiben auch nicht, aber es ist eine ganz andere Art und man sollte nicht denken, dass zum Beispiel ein historischer Roman nicht sorgfältig recherchiert werden müsste. Da muss ich genauso viel nachlesen, um dann letztendlich fiktive Figuren auftreten lassen zu können. Aber man kann das ganz gut verbinden, auch unter einem Namen, auch wenn man mir rät, mach mal das für das eine Pseudonym, aber das gefällt mir nicht so gut.
Ja. Wir wollten reden über die Verbrechen, die die Wehrmacht, die deutsche Wehrmacht während des Nationalsozialismus im Zweiten Weltkrieg begangen hat. Ich weiß, wie unendlich schwierig das ist, sowas zu quantifizieren.
Ja.
Würden Sie es trotzdem versuchen?
Ich kann es versuchen. Ich werde mich da wie alle anderen Historiker vor mir nicht auf eine Prozentzahl festlegen, weil alle kriegen die um die Ohren geschmissen, die es je getan haben. Natürlich, also was auch zum Beispiel mein Buch betrifft, ich habe da keine Einsatzgruppen, keine SD, keine SIPO, weil die gehörten auch nicht zur Wehrmacht. Die waren auch nicht unter dem Kommando der Wehrmacht. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Waren die alle irgendwo in Verbrechen verstrickt.
Die haben im Rücken der Wehrmacht an der Ostfront beispielsweise ihre furchtbaren Verbrechen begangen.
Richtig. Und so ist es so, dass Wehrmachtssoldaten davon mitbekommen haben und sich teilweise auch, wenn zum Beispiel nicht direkt an Erschießungen in der Regel, trotzdem durch Straßenabsperren, durch Unterstützung der Logistik sich beteiligt haben. Und natürlich hat die Wehrmacht Zivilisten, Partisanen erschossen. Die Russen, die in Gefangenschaft waren, da reden wir über 3,3 Millionen, die man verrecken lassen hat durch Aushungern. Ja, und es gab diese Befehle von Hitler direkt an die Wehrmacht, zum Beispiel den Kommissarsbefehl. Da gehen wir davon aus, dass mindestens 4000 dieser politischen Kommissare von der Wehrmacht erschossen wurden. Natürlich gab es viele, die sich dort Verbrechen geleistet haben. Ich sage Ihnen mal eine Prozentzahl, die nicht von mir kommt, aber die so in Historikerkreisen, in Militärhistorikerkreisen als wahrscheinlich angenommen wird. Das sagte der Rolf-Dieter Müller aus Potsdam, dass ungefähr 5% der Wehrmachtssoldaten beteiligt waren. Das klingt wenig. Ist aber, wenn es 18 Millionen Wehrmachtssoldaten waren, fast eine Million, die irgendwo beteiligt waren.
Es wäre vermutlich falsch zu sagen, die Mehrzahl dieser doch sehr, sehr jungen Soldaten seien überzeugte Nationalsozialisten gewesen damals. Aber wenn man sich die Wehrmachtsführung anguckt, nehmen wir die beiden Obersten, Keitel und Jodl, überzeugte Nazis bis ganz zum Schluss.
Ja, ja, natürlich. Die oberste Wehrmachtsführung musste wie alle anderen Organisationen im NS-Staat eben auf NS-Linie sein. Ja, man hat halt versucht, soweit es irgendwo ging, den einfachen Wehrmachtssoldaten in dem Glauben zu lassen, er führe einen gerechten Krieg. Also die Wehrmacht wäre nicht so erfolgreich vorangekommen, hätte man gesagt, wir führen einen Vernichtungskrieg in Russland und uns geht uns darum, ein minderwertiges Volk auszulöschen und ihr seid dafür da, also ihr seid die Mörder. Sondern man hat ihnen gesagt, das ist ein Präventivkrieg, wir müssen da einmarschieren, sonst kommt Stalin und macht Deutschland kaputt.
Wir haben jetzt doch sehr, sehr viele Mails bekommen von SWR1-Hörerinnen und Hörer, die sich zu diesem Thema Zweiter Weltkrieg äußern, und ganz viele von ihnen schreiben, dass sie es in ihren jeweiligen Familien so erlebt hätten, dass die Väter oder die Großväter im Regelfall traumatisiert geschwiegen haben. Mhm. Das deckt sich mit ihren Beobachtungen auch?
Ja, also in allerwenigsten Familien ist das passiert, dass man drüber geredet hat. Ich sagte es ja schon, das ist ein gegenseitiges Beschweigen. Die einen schämen sich, was zu erzählen, die anderen haben Angst zu fragen und so. Man darf aber nicht glauben, dass das nicht prägt. Ja, es ist die Zeit jetzt, wo die letzten Soldaten sterben. Das heißt, die Kinder müssen Abschied nehmen und es ist eine Zeit zu trauern und man versucht irgendwie Verständnis nochmal zu finden für die Generationen. Ja. Die finden jetzt Aufzeichnungen, Fotos, Tagebücher, die denen geheim gehalten wurden, weil sie nicht falsch verstanden werden wollten. Ja, und
vielleicht, verzeihen Sie, auch eine Möglichkeit, ein letztes Mal miteinander zu reden.
Das ist, wenn das noch da ist, wenn noch jemand reden will. Viele wollen es, andere wollen es nicht mehr, aber viele merken am Ende des Lebens, dass sie es tun müssen. Und wenn sie dann gestorben sind, ist oft die Trauer da oder der Ärger da der Angehörigen, dass sie es nicht getan haben. Und dann stehen sie da mit den Hinterlassenschaften und überlegen sich, habe ich meinem Vater vielleicht Unrecht getan, dass ich ihn mal als Nazi bezeichnet habe und er war selbst Opfer des Krieges. Mhm. Ja.
Ganz viele fragen sich auch, was wir für heute, für unser Leben, für unser Land, für unsere Demokratie lernen könnten. Welche Antwort haben Sie da?
Erstmal müssen wir lernen, was Krieg bedeutet. Ich glaube, dass wir ich komme auch aus der Antisemitismusforschung, ich glaube, dass wir eine gute Erinnerungskultur haben, was den Holocaust und die Judenverfolgung betrifft. Ich glaube, dass wir ganz große Fehler gemacht haben, indem wir den Krieg nicht thematisiert haben. Der findet in Schulen, wird er nicht besprochen, aus ein paar Pfeildiagrammen. Auch in den Dokumentationen ist wenig vom Alltag der deutschen Soldaten zu erleben. Und wir müssen differenzieren. wir müssen heute differenzieren und fangen wir doch in der Vergangenheit an.
Was ist noch wichtig, dass wir unsere Warnsysteme immer eingeschaltet lassen, dass wir es sofort merken, wenn Minderheiten beispielsweise diskriminiert und ausgegrenzt werden sollen?
Das ist sowieso immer der Fall. Also die große Problematik der Menschheit, muss man schon fast sagen, sind Vorurteile. Und das ist egal, ob man sagt, alle Flüchtlinge sind so, alle AfD-Politiker sind so, alle grünen Politiker sind so. Man muss differenzieren und jeden Menschen ernst nehmen. Ja, und das ist eben dieses Stigma, was mir als Historiker sehr missfällt, ist das Wort Nazi, was inflationär wirklich jeden um die Ohren gehauen wird, den man einfach nur Arschloch nennen möchte. Okay. Und das wird dieser Geschichtsschreibung nicht gerecht und das stört mich.
Wobei Sie jetzt noch ein Fass aufgemacht haben, das wir in dieser Sendung zumindest nicht mehr bedienen können. Ich bedanke mich in jedem Fall, dass Sie bei uns waren.
Ich bedanke mich auch.
Eins gehört.